Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Wir haben Kaffee und Krisenzeit.
Jep, jep.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's sehr gut. Und hallo, liebe Leute da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben in letzter Zeit ein bisschen unregelmäßig die Folgen hochgeladen.
Es tut uns leid.
Ja, es tut uns wirklich leid. Eigentlich tut es mir leid, weil ich bin momentan so viel beschäftigt gewesen mit anderen Dingen in Sachen Content, Arbeit etc., dass ich es einfach von meiner Zeitorganisation nicht hinbekommen habe.
Aber wichtig ist, dass wir wieder da sind.
Genau.
Und ich liebe auch einfach Podcast-Folgen nach wie vor. Immer wenn wir hier wieder zusammensitzen, denke ich, ach, das ist so schön eigentlich.
Chillig ist es, ja.
Ja, voll. Es ist gemütlich. Wir haben Zeit zu quatschen, ohne Druck irgendwie dahinter.
Ja.
Wir können uns eine halbe Stunde nehmen, wir können uns eine Stunde nehmen. Ich finde es echt eigentlich chillig.
Ich finde es auch chillig. Vor allen Dingen, für mich ist es natürlich praktisch, weil liebe Podcast-Hörer da draußen und Podcast-Hörerinnen, wir sind jetzt auch gerade live auf Twitch gleichzeitig, damit wir einfach, oder beziehungsweise ich auch so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und wir eine super cozy Twitch-Ecke eigentlich auch haben zum Podcast aufnehmen. Ihr dürft auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen, der Sozialarbeiter. Dann seht ihr auch mal, wie so eine Live-Aufnahme abläuft.
Ja, supportet Markus auf jeden Fall. Der steckt viel Energie und Zeit da rein und spricht über spannende Sachen. Deswegen, das könnte nochmal cooler Inhalt für euch sein. Schaut auf jeden Fall mal vorbei.
Ja.
Und du spielst auch RP ab und zu auf Twitch, ne?
Ja.
Willst du dazu was erzählen?
Ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob das für die ZuhörerInnen da draußen jetzt gerade so interessant ist, aber das ist was Neues, was ich jetzt auf Twitch mache, weil wir öfter mal auch schwierige Themen behandeln und es alles auch mal ein bisschen ernster ist und das ist einfach so ein bisschen, ja, um zu im Prinzip zu entertainen oder Leute, die vielleicht mal einen schlechten Tag haben oder sich einfach ein bisschen berieseln lassen wollen, einfach da so ein bisschen mitzunehmen und ich spiele halt super gerne RP, ja.
Und was für eine Rolle spielst du da?
Ich spiele Bojan Gold, den Sozialarbeiter.
Und wie kommt der so an in dem Game? Kannst du deine pädagogischen Methoden durchsetzen?
Kann ich auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Leute finden Bojan Gold ziemlich nervig.
Oh nein.
Also RP bedeutet Roleplay, Leute, also ist halt ein Rollenspiel, ne?
Ja.
Ja, aber wir haben doch auch eine Anfangsfrage.
Ja, wir haben auf jeden Fall auch eine Anfangsfrage. Und ich würde dich fragen, was war dein letzter Kaffee- oder Krisenmoment?
Mein letzter Kaffeemoment war tatsächlich, als ich mit dem Fahrrad eine Runde Fahrrad gefahren bin. Ich bin schon zweimal gefahren. Ich merke jedes Mal, dass mir das gut tut, dass ich wieder mich ein bisschen aufgerafft habe, Sport zu machen.
Voll gut. Meinst du, es liegt am Wetter, dass du motivierter bist?
Ja, safe. Es liegt definitiv am Wetter.
Ich merke schon, dass man mehr Energie hat. Jetzt, wenn das Wetter gut ist, dann überlegt man, was kann ich alles machen. Du hast gar keinen Bock, irgendwie auf der Couch rumzuhängen. Man will irgendwie aktiv sein. Aber geil. Aber du hast ja auch ein neues Fahrrad. Das musst du ja auf jeden Fall nutzen.
Ja, es macht auch richtig Spaß, das zu fahren. Ich habe mir nämlich so ein Gravelbike geholt. Haut mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch Fahrrad fahrt und ob ihr auch ein Gravelbike habt. Irgendwie, es macht richtig Spaß, das zu fahren.
Und möchtest du nur vom Kaffeemoment erzählen oder hast du auch einen Krisenmoment mitgebracht?
Boah, Krisenmoment. Ich bin einfach manchmal ein bisschen überfordert in letzter Zeit, dass ich die Sachen nicht so organisiert bekomme, wie ich sie bekomme. Ich habe mir halt vorgenommen, dieses Jahr natürlich weiter auf Instagram was zu machen, aber auch ja die Sichtbarkeit ein bisschen zu erweitern, indem ich jetzt YouTube mache und Twitch, was beides dann auch schon nochmal zeitintensiver ist. Und da habe ich noch nicht so für mich meinen Workload gefunden, wie ich das alles organisiere, weil ich ja auch hauptsächlich noch arbeite mit 30 Stunden.
Ja, schon viel.
Ja, also ich weiß gar nicht, viele von euch da draußen, ihr seht dann natürlich das Endergebnis, das Produkt sozusagen, aber das ist natürlich enorm viel Arbeit und ich mache das halt alles neben meiner 30-Stunden-Stelle.
Aber ich glaube, dass viele aus der Community das auch sehen, wie fleißig du bist, weil du bist immer irgendwie sichtbar auf Social Media, YouTube, Twitch und die Sozi-Gang gibt's noch und Kooperationen gibt's noch und dann nochmal extra Projekte. Ich weiß noch, wir haben ja ein neues Sozi-Gang-Mitglied und unser neues Sozi-Gang-Mitglied hat gesagt, ihr macht so viel. Das war somit das Erste, was er gesagt hat. Einfach, weil wir so viele verschiedene Projekte haben, wir haben noch den Podcast, das unter einen Hut zu bringen, ist natürlich eine Herausforderung. Und gleichzeitig wollen wir ja auch irgendwie zufrieden mit uns sein und uns selbst noch was Gutes tun.
Ja, voll. Das, und da bin ich jetzt gerade dabei, das so auszugleichen. Auszubalancieren, ja.
Kann man dir denn noch was Gutes tun, damit du da mehr Organisation hast? Oder was glaubst du, was könnte nochmal helfen?
Ich glaube, das ist so ein eigenes Ding. Ich glaube, ich muss mich da einfach mehr strukturieren. Oder vielleicht weniger machen an der einen oder anderen Stelle. Ich muss mal gucken. Ich muss da irgendeine Lösung für mich finden, auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja auch so, glaube ich, mit die größte Herausforderung, wenn du so selbstständig, sage ich mal, Sachen machst, hast du halt den ganzen Tag Zeit, das zu machen. Und das ist auch total super und voll befreiend irgendwie. Aber gleichzeitig macht man dann auch schnell den ganzen Tag was. Oder hat dann diese Struktur nicht drin, so wie du hast einen Dienst und gehst da hin und du weißt, wann du Feierabend hast und gehst nach Hause und lässt dann auch mal vielleicht was liegen, was du nicht geschafft hast oder gibst das weiter oder so. Und das hast du ja nicht, wenn du selbstständig Sachen machst.
Ja, und vor allem beendest du, also zum Beispiel, es kommt um 21 Uhr eine Sozi-Gang-E-Mail und dann denkst du dir halt, okay, die E-Mail beantwortest du noch schnell.
Mhm. Ja, ja.
Sowas halt, ne? Dadurch, dass man eh viel übers Handy macht, ist es ja auch oft der Fall, so dass man das dann einfach noch denkt, man macht es noch schnell nebenbei, ne?
Ja, und dann denkst du immer, dann habe ich morgen weniger, aber dann kommen am nächsten Tag wieder neue Sachen und dann machst du eigentlich die ganze Zeit viel.
Genau, voll.
Aber deswegen haben wir auch hier unser Studio, um so ein bisschen das ja aufzuteilen und so Arbeitssachen so ein bisschen vom privaten Chill-Out-Area zu trennen.
Ja, voll. Und das muss ich sagen, kriege ich schon gut hin. Ich gehe schon die Sachen auch hier oben machen.
Ja, das kriegst du gut hin, das stimmt. Also in der Wohnung wird eigentlich kaum gearbeitet, seitdem wir das haben.
Also vielleicht mal eine E-Mail beantworten oder so. Für eine einzelne E-Mail gehe ich jetzt schon meistens nicht hoch, ja. Aber das mache ich manchmal mache ich das auch, aber ja.
Ja, ich versuche das ja manchmal miteinander zu verbinden, wenn ich dann eh was mache, dann mache ich direkt hier oben noch E-Mails, aber wenn jetzt nichts groß ansteht, dann ja, ist halt Quatsch extra ins Studio dafür zu gehen oder zu fahren.
Ja, geht.
Geht.
Also, okay. Und das heutige Thema, du hast dir ein Thema ausgedacht, beziehungsweise nicht ausgedacht, sondern du hast heute ein Thema mitgebracht. Dann erzähl das doch mal.
Ja, was heißt mitgebracht? Wir haben das letzte Mal schon so ein bisschen angeteasert.
Ja.
Aber das letzte Mal haben wir ja die Folge gemacht, Anna will über die soziale Arbeit sprechen und Markus war nicht so motiviert auf jeden Fall. Und dann war es irgendwie ein bisschen persönlicher, die letzte Folge.
Genau.
Aber wir haben was angeteasert und zwar ging es um die Jahrestagung der sozialen Arbeit.
Ja.
Die ist im April und du hast mich letztes Mal gefragt, wo die ist und wann die ist. Und ich konnte sie nicht zu 100% beantworten. Die ist vom 24. bis zum 25. April und ich habe ja gesagt, es ist irgendwo bei uns in der Nähe und es ist in München-Gladbach. Also nicht ganz so weit weg.
Bist du da eingeladen?
Nein, aber man kann sich da anmelden, irgendwie habe ich gesehen.
Ah, okay.
Ja. Und man kann auch Beiträge und so einreichen, die zum Thema passen. Und das Thema sind autoritäre und demokratiefeindliche Entwicklungen in der Gesellschaft und wie wir als Fachkräfte damit umgehen. Und es ist irgendwie ein schwieriges Wort oder schwierige Wörter, aber im Prinzip geht es darum, diese rechten Tendenzen, diese Demokratiefeindlichkeit, Spaltung der Gesellschaft, alles was so Themen in letzter Zeit sind, viele politische Themen, Krieg, Krisen, Inflation. Und wie wir ja als Sozialarbeitende damit umgehen in unserer Arbeit und was das auch für einen Einfluss auf uns hat. Und irgendwie bin ich darauf gestoßen und darauf hängen geblieben, weil ich dachte, wir haben auch schon zu einigen Sachen irgendwie Content gemacht und uns auch schon im Vorhinein darüber unterhalten, auch im Podcast. Und fand es so spannend, dass ja die jetzt gesagt haben, das ist das Thema der Jahrestagung und das so einen zentralen Raum einnimmt einfach.
Ja.
Ja, und dann habe ich noch gedacht, es geht ja auch so um gesellschaftliche Entwicklungen und die passieren ja nicht irgendwie von heute auf morgen, sondern die sind ja auch, ne, entstehen mit im Laufe der Zeit. Und habe dann gedacht, du wolltest doch eigentlich noch Soziologe werden. Und das wäre ja auch interessant, das nochmal aus soziologischer Sicht sich anzugucken, das, was so im Heute ist und das, was irgendwie gerade passiert. Und diese Spaltung ist ja schon sichtbar. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gespalten sind und finde es auch gefährlich, das zu sagen. Aber sind ja Tendenzen spürbar und ja, was hat das für einen Einfluss auf uns?
Okay, aber Soziologe bin ich ja jetzt noch nicht.
Nein, aber weil dich das ja auch interessiert, so diese Entwicklung zu beobachten und diese soziologische Perspektive, war das nur so ein Gedanke, dass ich dann dachte, hä, Markus wollte doch Soziologe werden.
Ja, voll.
Wie würde man das dann betrachten?
Ja, das Ding ist halt, also mich betrifft in meiner Arbeit übrigens, ich finde den Fachtag sehr interessant, ich muss mir das mal durchlesen, keine Ahnung.
Ja, mach mal.
Von wem wird der veranstaltet? Weißt du das?
Ja, von der Gesellschaft der sozialen Arbeit. Also die quasi, ja, über allem stehen aus dem sozialen Bereich.
Was heißt über allen stehen? Das ist doch einfach eine selbstgegründete Gesellschaft, oder nicht?
Ja, es ist Gesellschaft von der sozialen Arbeit.
Okay, ja, werden wir auf jeden Fall, also ich werde das auf jeden Fall mal abchecken, das ist nämlich interessant.
Vielleicht hast du ja was einzureichen.
Ja, vielleicht habe ich was einzureichen, mal gucken. Das Ding ist halt, mich betrifft natürlich die politische Lage und der Rechtsruck in meiner Arbeit natürlich extrem, da ich mit minderjährigen Geflüchteten arbeite, bei denen sind ja auch welche. Mhm. Und wir haben eine Platzkapazität von 16 Jugendlichen, da wo nur die Hälfte da sind. Es hat angefangen natürlich mit dem Familiennachzug, der erstmal so gut wie ausgesetzt sind. Jetzt das GEAS-Gesetz, wo ich mal einen Stream drüber machen werde und intensiv darauf eingehe, was das eigentlich bedeutet. Und ja, natürlich ist die Zukunft in dem Bereich für Geflüchtete sowieso schon immer benachteiligt in der Jugendhilfe, weil nicht die gleichen Standards gelten einfach, sei es Doppelzimmer, sei es keine Ahnung, Unterbringungsform, sei es Gruppengrößen etc. Und natürlich tut der Rechtsruck sein Übliches dazu, sage ich mal.
Mhm.
Und deswegen bin ich natürlich extrem davon betroffen und ist natürlich auch etwas, worüber ich mir natürlich auch Gedanken mache, wie ist meine Zukunft als Sozialarbeiter in diesem Bereich, aber vor allen Dingen, es ist einfach eine traurige Entwicklung, die ich ja am Ende auch irgendwie als Sozialarbeiter so ein bisschen mittrage, weil ich das System ja mit am Laufen halte und ich da auch immer wieder für mich selber da reflektiere und das eigentlich für mich tatsächlich auch so die größte Herausforderung mein Sozialarbeiter-Dasein ist und der ganze Rechtsruck und was da alles mit einhergeht, so wie Trend rechts zu sein. So auf TikToks gibt's Menschen, die, das ist ein neuer Trend bei Jugendlichen, wo es einfach in Anführungszeichen cool ist, rechts zu sein. Und was heutzutage alles wieder sagbar geworden ist, was eine ganze Zeit lang nicht sagbar war, ist natürlich eine Katastrophe, sag ich mal.
Ja, voll. Aber spürst du auch so eine Veränderung, wenn du es jetzt auf so einen kurzen Zeitraum betrachtest, sagen wir, wie lange bist du jetzt in der Wohngruppe tätig?
2 Jahre ungefähr müssen das sein.
Merkst du innerhalb der 2 Jahren auch einen Unterschied?
Ja, ja, klar. Also als ich da angefangen habe in der Gruppe, in der Inobhutnahmestelle für minderjährige Geflüchtete, sind sehr, sehr viele gekommen, also auch nachts. Und wir hatten da sehr viele Aufnahmen und es war sehr florierend, sage ich mal. Mhm. Und ja, mit den Gesetzesverschärfungen ist es natürlich deutlich weniger geworden. Natürlich hat auch so ein bisschen die politische Lage in verschiedenen Ländern zu tun, wo vielleicht jetzt nicht mehr gerade es so extrem ist, dass da Krieg herrscht etc. Aber es ist natürlich trotzdem deutlicher Rückgang bemerkbar.
Ich war jetzt vor 1-2 Wochen war ich bei so einer Flüchtlingsberatung und da ging es um Asylanträge auch. Und da wurde alles erklärt, was für Gründe dafür sprechen, welches Asyl zu beantragen und ob ein Asyl beantragt werden soll oder nicht, etc. pp. Also man wird da so komplett aufgeklärt. Und was ich nochmal krass fand, wie du dann auch nochmal überzeugen musst, ob deine Gründe berechtigt sind, dass du geflüchtet bist. Und das alles nochmal so zu erzählen und dann wird geguckt, ja, reichen die Gründe aus oder reichen die Gründe nicht aus? Und fand das auch nochmal irgendwie heftig, dass man da so eine Überzeugungsarbeit irgendwie gefühlt leisten muss, um Asyl zu bekommen. Und das hat mich schon sehr berührt, so dieser Termin irgendwie.
Ja, und du musst dir das ja auch mal so vorstellen, dass die minderjährigen Geflüchteten bei uns ankommen und die müssen dann zu einer IAN, zu einer Augenscheinnahme.
Mhm.
Das heißt, die fahren zum Jugendamt und dort wird ein Gespräch geführt. Und danach wird entschieden vom Jugendamt, ob der Jugendliche 18 ist oder unter 18.
Ja, ja, ja.
Das heißt, eigentlich ist das auch eine ganz komische Position, die das Jugendamt da hat, weil das Jugendamt in Deutschland ja eigentlich für den Kinderschutz verantwortlich ist. Mhm. Und diese entscheiden dann aber auch darüber, ob ein Jugendlicher 18 ist oder nicht. Ich meine, die können auch entscheiden, dass sie sich nicht sicher sind. Dann geht es zur medizinischen Altersfeststellung. Aber es ist auch die Möglichkeit, besteht auch, dass sie einfach zu einem Jugendlichen sagen, okay, du bist 18 und der ist keine 18.
Aber das kann doch auch bei der medizinischen Feststellung passieren, dass die älter geschätzt werden, als sie eigentlich sind.
Die ist auch nicht hundertprozentig sicher, genau.
Weil den Fall hatte ich auch schon. Und du kannst ja im Nachhinein nochmal dein Geburtsdatum irgendwie ändern lassen. Aber das ist gerade in dieser Anfangsphase total schwierig. Und worüber ich aber auch nochmal mehr nachgedacht habe, ist so, man bekommt das aus unserer Perspektive mit, diese Verschärfung etc. Aber wie ist das, wenn die hier unterwegs sind, wie in den Schulen, wie läuft das da? Man hat da teilweise auch gar nicht so viel Einblick, wie stark die gefördert sind. Man versucht eben nur deutsche Sprache, deutsche Sprache, deutsche Sprache und dann weitermachen. Aber ja, also weiß ich nicht, die sind so jung und jetzt sind die in einem Land, wo diese Spaltung irgendwie immer deutlicher wird. Es ist so eine verrückte Welt einfach.
Ja, und man merkt natürlich schon, dass die Kids auf jeden Fall anders angeguckt werden, als wenn du da mit deutschen Kids unterwegs bist. Und das hat sich aber, also das war schon eigentlich, zumindest solange ich das mitbekommen habe, auch damals im Jugendzentrum schon, war das schon immer so.
Ja.
Weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die einfach auch strukturellen Rassismus mit sich bringt und dann nur sehr, sehr wenig selber reflektiert wird. Und wenn man einem darauf aufmerksam macht, dann wird da auch eher mit einer Abwehrhaltung als mit Selbstreflexion geantwortet, sage ich mal. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich so mache.
Ja, voll. Also du merkst schon, dass bei bestimmten Terminen oder in bestimmten Situationen man ja so sich selber denkt, da gehe ich mal lieber mit. Da lasse ich die Jugendlichen irgendwie nicht alleine hingehen, um nochmal irgendwie Schutz zu erzeugen, um auch Präsenz zu erzeugen als ja Sozialarbeiter, der da oder Sozialarbeitende, die da zuständig ist in dem Bereich, um auch sprechen zu können so. Aber ist schon echt heftig. Und ich mache mir aber auch viele Sorgen um dieses Gesellschaftliche. Also gar nicht, wenn wir so weit nach oben gehen jetzt. Die Politik, keine Frage, sprechen wir oft drüber, ist an vielen Stellen Katastrophe. Aber wie sich so auch, ja, die Perspektiven und Haltung von uns Menschen so unterscheiden und immer mehr unterscheiden, das macht mir irgendwie größere Sorgen, weil, dass es politisch Schräglagen gibt und dass sie auch im Moment extrem sind, ja. Aber so, wenn wir im Kleinen gucken, wir Bürger und Bürgerinnen untereinander, das finde ich manchmal viel besorgniserregender, weil du da diese Spaltung so nah an dir teilweise erlebst. Ich war ja letzte Woche in Weimar und ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Aber ich war spazieren und dann, ich habe mir die Stadt angeguckt. Ich war quasi als Touri unterwegs und bin dann vor dem Parteibüro der Linken stehen geblieben und habe nur reingeguckt. Also dachte, ach, hier ist ein Parteibüro. Und in dem Moment kamen drei Männer mir entgegen auf dem Bürgersteig, auf dem ich stand, haben gesehen, dass das Parteibüro der Linken da steht und dass ich da stehe und haben dann ganz laut gesagt, wir wechseln hier sofort die Straßenseite, haben die dann auch gemacht und sind weitergegangen. Und ich bin da stehen geblieben und dachte, was ist passiert? Also was war das gerade für eine schräge Situation? Und das ist für mich so ein Beispiel gewesen für das, was gerade an Stimmungsbild bei uns besteht in der Gesellschaft. Und es war so, ja, so eindeutig in dem Moment irgendwie so und schockierend.
Ja, also ich meine, wenn Straßenseite wechseln so das Einzige wäre, das wäre etwas, wo ich mich noch mit abfinden könnte. Aber es passieren ja viel schlimmere Dinge, Übergriffe, rassistische Übergriffe, politisch in Anführungszeichen Gegner werden verletzt. Das sind ja so viele, so große Ausmaße. Und ja, die Gesellschaft ist dabei, sich zu spalten und das schon die letzten Jahre. Und das merkt man ja als Sozialarbeitender auch extrem, weil wir sind ja auch von der Politik immer direkt betroffen. Also wir sind ja schon da sehr, sehr sehr, sehr massiv betroffen an vielen Stellen und das Gefühl, und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist die bittere Wahrheit, ist, dass der Sozialstaat sich ja jetzt weiter abschafft und die Priorität liegt nicht mehr darauf, oder hundertprozentig hat es sich nie getan, aber jetzt noch viel weniger, darauf, Mensch zu sein oder Mensch sein zu wollen. Und es geht wieder in die Richtung, wo es mehr darum geht, dass irgendwelche Sachen bestraft werden, siehe Bürgergeld, als dass man erstmal mit einem positiven Blick auf die Menschen schaut. Und die Spaltung, ja, ist einfach etwas, was uns alle betrifft und was ich auch zum Beispiel, wir streamen das ja jetzt gerade auch auf Twitch. Und ich gucke mir ja öfter mal irgendwelche Streams an oder irgendwelche Sachen, die ich interessant finde, wo es auch viel einfach nur noch darum geht, sich gegenseitig fertig zu machen. Der denkt was anderes, okay, da muss ich jetzt massiv reingehen da muss ich jetzt massiv drüber sprechen und dann wird das aber auch gar nicht auf eine freundliche Art und Weise getan, sondern eher sich lustig machen. Genauso wie Reactions, wo sich dann über Familie Ritter lustig gemacht wird zum Beispiel, als sich mal wirklich zu fragen, was steckt eigentlich dahinter? Wie konnte sich das so entwickeln? Wir müssen nicht jedes Verhalten verstehen, aber wir müssen wenigstens das Verständnis dafür haben, zu wissen, warum das so gekommen ist und warum man sich so verhält. Und das finde ich halt schon extrem, extrem auffällig, dass nur noch sehr wenig Diskurs gesucht wird, dass nur noch sehr wenig sich unterhalten wird. Und ich sage euch ganz ehrlich, zum Beispiel, ich finde nicht, dass Betroffene müssen sich jetzt nicht mit einem Rechten unterhalten oder mit einem AfD-Wähler. Aber ich sehe für mich in meiner Position als Sozialarbeiter schon, habe ich da schon die Hoffnung, dass ich mich noch mit einem AfD-Wähler unterhalte und ihn davon überzeugen kann, dass menschenfeindliche Ansichten nicht unbedingt die Ansichten sind, ja, die man haben soll, und trotzdem da weiter im Austausch zu bleiben.
Ich weiß nicht, ob auch Angst da so eine Rolle spielt, wenn man so daran denkt, wie viele Krisen wir haben auf der Welt, wie viel Krieg wir haben. Und es ist ja auch mehr, als es schon zu gewissen Zeiten war, dass so die Leute aus Angst reagieren.
Aber das ist
teilweise
nicht so. Aber ist nicht, also klar, es gibt überall Kriege, aber vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht liege ich auch falsch, aber es ist jetzt gerade nicht so wenig Krieg, wie es noch nie war.
Ja, was
oder
heißt,
oder
ja.
Vielleicht habe ich, also nee, Deutschland hat, glaube ich, so lange keinen Krieg erlebt, wie Deutschland noch nie keinen Krieg erlebt hat.
Also du meinst jetzt so, dass wir so eine ruhige Phase hatten, oder was?
Haben. Nicht, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Quatsch gesagt, ich weiß nicht, wie es auf die Welt bezogen betrachtet ist.
Ja, also wir hatten auch damals viel Krieg, aber wenn man jetzt so denkt, so seit dem Zweiten Weltkrieg, war es ja erstmal in Deutschland auf jeden Fall ruhig. Und es gibt ja viele Kriege, die entstehen aufgrund vergangener Sachen. Also es gibt ja irgendwelche Gründe, die immer damals schiefgelaufen sind, warum jetzt wieder Krieg ausbricht. Aber trotzdem auf die ganze Welt.
Was heißt schiefgelaufen sind?
Ja, dass es Konflikte gibt zwischen Ländern, die seit Jahren bestehen, aber wo erstmal alles ruhig geblieben ist, ausbricht quasi. Aber wenn du jetzt mal guckst, wo überall, in welchem Land Krieg ist, finde ich schon, dass das krass zugenommen hat. Und auch diese Selbstverständlichkeit irgendwie so. Also, und ich glaube, dass das bei vielen Leuten Angst auslöst und Existenzängste auslöst. Und dass das wiederum vielleicht ein Faktor ist, der in dieses Schwarz-Weiß-Denken aufführt. Dass man sagt, okay, ich weiß selber irgendwie nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich muss da an mich denken. Und sich dadurch auch so rechte Tendenzen vielleicht entwickeln.
Ja, nicht nur vielleicht. Also die Angst wird ja extra genommen. Die Angst ist ja, die wird ja extra genommen, um gemeinsame Feindbilder zu schaffen. Es wird ja,
ja,
extra auf die Angst gegangen sozusagen. Mhm. Und die Angst wird ja genommen und die Angst wird verstärkt und vergrößert, um auch die politischen eigenen Ziele zu verfolgen, um mehr Wähler zu kriegen, um mehr Menschen auf seine eigene Seite zu ziehen. Und das siehst du ja bei dieser ganzen Geflüchteten-Geschichte. Wird ja so viel mit Angst gespielt. Und das ist ja rein politisch.
Ja, ja. Also wenn wir überlegen, wie hoch die Debatte über die Migration war bei den letzten Wahlen war, finde ich das utopisch, weil ich glaube, für viele Bürger und Bürgerinnen war das gar nicht so ein großes Thema, aber es wurde dann zu so einem Riesenthema gemacht, dass du eigentlich immer nur vor der Entscheidung standest, entweder bin ich dafür oder dagegen. Und ich finde, in der Zeit ist nochmal viel Spaltung passiert. Also mit diesem Kommen dieser Migrationspolitik während der letzten Wahlen fand ich, da ist nochmal viel passiert, was Spaltung betrifft. Corona und so gab es auch. Da war auch viel los. Aber das zeigt ja auch, wie wenig Verbundenheit irgendwie besteht, so, und wie wichtig es ist, dass wir wieder zusammenkommen, so, und dass wir nicht so gegeneinander arbeiten, sondern gucken, wie können wir irgendwie zusammenhalten, so, und das fehlt im Moment so ein bisschen.
Ja, das Gefühl habe ich auch, wie gerade gesagt, was ich ja gerade schon beschrieben habe, dass ich schon sehr stark das Gefühl habe, dass es mehr darum geht, sich gegenseitig fertig zu machen und seine eigene Position mit allen Mitteln und Wegen durchzudrücken, als vielleicht nochmal die Tür ein bisschen aufzulassen und noch ein bisschen gesprächsbereit zu bleiben. So. Und ich sag ganz ehrlich, also ich habe letztes Mal ein Video gesehen von Kim, aka Freiraumreh, beziehungsweise sie hat das in der Story gesagt, liebe Grüße an dich, Kim, falls liebe du das Grüße hören solltest, wo sie auch einfach sagt, dass Ragebait einfach... Also Ragebait bedeutet, Leute da draußen, Leute regen sich auf, weil sie damit Reaktionen hervorrufen wollen. Das ist speziell Themen nehmen, sich darüber tierisch aufregen, um Interaktionen zu bekommen. Und diese Interaktionen füttern einfach nur den Algorithmus. Das ist eine gezielte Taktik, die auf Social Media genutzt wird und die auch sehr viel aus rechten Milieus genutzt wird, aber auch aus linken. Also ich glaube, es sind sehr viele Menschen, die Content-CreatorInnen sind, die extra Ragebaiten, damit ihr darauf reagiert, damit ihr kommentiert, und das will der Algorithmus. Und ich bin jetzt so weit, ich reagiere da nicht mehr drauf, da gibt's keinen Kommentar mehr, da wird entweder blockiert oder keine Ahnung, das ist einfach übergangen, weil da geht's dann auch gar nicht mehr um den Konsens, da geht's auch gar nicht mehr darum, wirklich sich die Meinung anzuhören, sondern da geht's nur noch darum, Reichweite zu generieren. Und ja, es hat so viele verschiedene Sachen, wo ich der Meinung bin, das ist wirklich verrückt. Also dieses ganze Thema beim Ragebait, so, die wollen einfach, dass du dich als Zuschauer aufregst, damit du das kommentierst, damit der Algorithmus gepusht wird. I mean, wo sind wir? Also was, wie sagen wir hier im Ruhrpott, was soll das?
Ja, aber das ist ja auch, es ist eine Verantwortung auch, die du trägst. So, wir sind ja auch Content Creator. Und ich finde es schon wichtig, da genau zu gucken, an welcher Stelle bringe ich irgendwie welches Thema ein oder mach welches Thema auch groß. Keine Ahnung, ich habe jetzt einen Post gemacht, als diese Bundeswehrdebatte war, also die Verpflichtung quasi, und da wollte ich was zu sagen, so, und da wollte ich das...
Es gibt keine Verpflichtung, ne? Also das nur kurz als Richtigstellung, so, niemand ist verpflichtet, zur Bundeswehr zu gehen, aber jeder ist verpflichtet, sich testen zu lassen, ob er zur Bundeswehr gehen könnte.
Ja, genau. Aber da fand ich schon wichtig, auch was zu sagen, aber jedes Mal, wenn du ja zu bestimmten Themen was sagst, schaffst du ja auch wieder mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Und man muss genau gucken, wie viel gibt man wo rein, so, weil es nicht in diesen Schwarz-Weiß-Denken bleiben soll, sondern ich auch immer versuche, irgendwie nochmal Kommunikation mit einzubringen. Wie können wir irgendwie gemeinsam gucken? Auch in diesem Weimar-Video, was ich gemacht habe, da geht es mir gar nicht so darum, dass, also dieses Rechts gegen Links oder so, was in dieser Situation deutlich war und was auch in den Wahlen in Weimar sehr, sehr deutlich war, links und rechts. Aber genau das ist ja die Spannung, die wir haben und die wir irgendwie aufbrechen müssen. So, und das passiert nur, wenn wir uns angucken, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir ein bisschen dieses Leben und Leben lassen, so. Wir haben alle hier ein gutes Leben, also die meisten auf jeden Fall. Aber erstmal geht's Deutschland gut. Und da denke ich, dann müssen wir das auch irgendwie hinkriegen, dass alle hier ein zufriedenes Leben haben können, so. Und zumindestens wieder zueinander kommen.
Ja, aber gerade weil es nicht allen gut geht, kommt es ja zu der Spaltung. Also ich meine, wir haben Grundvoraussetzungen schon, dass man in diesem Land gut bis okay leben kann, aber das ja auch nur für bestimmte Gruppen in Deutschland und für bestimmte privilegierte Gruppen, so wie wir beiden zum Beispiel.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass sich eher die privilegierten Gruppen aufregen.
Ja, warum?
Ich weiß nicht, als ob da einfach auch so eine größere Angst entstehen würde.
Bei den privilegierten Gruppen?
Ja.
Ja, warum?
Ja, weil ich glaube, dass die auch die Veränderung spüren und so Zukunftsängste zunehmen, auch bei privilegierten Menschen. Und dass dadurch so ein bisschen mehr Egoismus hervorkommt.
Aber darum geht's ja gar nicht. Also ich glaube, dass sich sowohl Privilegierte als auch Nicht-Privilegierte aufregen. Und ich glaube, das ist erstmal unabhängig davon. So, es geht halt einfach darum, wenn du privilegiert bist, hast du es ja trotzdem erstmal noch leichter. Ja. So, das sind ja zwei verschiedene Themen, die wir da besprechen.
Ja, aber wenn du privilegierter bist, hast du es leichter, aber du hast auch mehr Macht. Also dir wird schneller zugehört, du sagst vielleicht schneller was, und wenn du dann auch Dinge sagst, die so Spaltungen nochmal vielleicht verstärken, hat das halt schneller große Auswirkungen. Wie wenn du jetzt nicht privilegiert bist, wirst du, glaube ich, auch nicht so schnell gehört.
Ja, genau, und das ist ja das Problem daran. Aber das hat ja nichts mit der Angst zu tun. Also es ist natürlich so, privilegierte Menschen haben natürlich mehr Macht. Und das ist ja auch das große Problem. Und das ist ja auch was, wofür eine Gesellschaft kämpfen sollte oder sich zusammenschließen, dass jeder die gleichen Privilegien am Ende besitzt. Und natürlich mit Privilegien gehen natürlich viel, viel mehr Dinge, wo es sich vielleicht einfach auch einfacher leben lässt und man einfach weniger Probleme hat. Und deswegen muss man ja als privilegierter Mensch, so wie wir beiden zum Beispiel sind, und ich bin ja noch viel privilegierter als du, weil ich ein Mann bin, da muss man einfach noch mehr Aufmerksamkeit schaffen und mehr Sichtbarkeit für nicht privilegierte, sei es nicht privilegierte Berufsgruppen wie soziale Arbeit, sei es nicht privilegierte Menschen wie Menschen mit Migrationsgeschichte, sei es nicht privilegierte Gruppen wie unterdrückte Völker oder sei es nicht privilegierte Menschen wie Frauen zum Beispiel. Und da ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass wir als Gesellschaft und natürlich wir als privilegierte Menschen, Männer etc. da noch viel mehr drüber sprechen müssen und darauf aufmerksam machen müssen. Und ja, aber das Ursprungsthema war?
Ich würde da gerne drauf eingehen.
Ja.
Weil ich gehe da komplett mit, was du sagst. Also bin ich ganz bei dir. Und das ist ja auch das, wofür wir so jetzt auf Social Media stehen und so da, ja, Dinge anzusprechen als privilegierte Menschen, um irgendwie Veränderungen möglich zu machen oder zumindest Sachen anzuregen. Aber ich glaube trotzdem, dass es was mit privilegierten Menschen zu tun hat, die dann Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren und dadurch für Spaltung sorgen. So, das ist das, was ich meine. Also,
okay.
Weißt du?
Du nimmst den Grund dafür, warum es eine Spaltung gibt. Du gibst das an privilegierte Menschen auch, weil die Angst haben, ihre Privilegien zu verlieren.
Ja, das meinte ich.
Ah, okay, check ich. Ja, definitiv. Da bin ich ganz bei dir.
Und ich glaube, dass viele nicht in die Verantwortung gehen, sondern dann mehr egoistisch unterwegs sind und für Spaltung sorgen, obwohl es einem selbst total gut geht. So. Also jetzt ich zum Beispiel, worüber soll ich mich denn aufregen? Natürlich gibt es viele Sachen, die irgendwie besser sein könnten oder so. Aber ich denke immer, mir geht es so viel besser als anderen Menschen. Ich habe gar nicht das Recht, mich dann so aufzuregen. So, dann rege ich mich lieber für Menschen auf, denen es nicht so gut geht wie mir.
Ja, voll. Ja, voll. Und ich denke, dass Privilegien einfach auch ein großes Thema sind. Und ja, dass man da wirklich anfangen muss, in die Reflexion zu gehen. Aber viele Dinge auch ja exakt so gewollt sind, dass wir auch gar keine Zeit haben, darüber nachzudenken.
Mm.
Guck dir an, dieses, wir müssen alle mehr arbeiten, und guck dir an, du hast gar keine Zeit mehr, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, wie viele Steine dir da in den Weg gelegt werden. Da hast du gar keine Luft zum Atmen, um darüber nachzudenken, wie unzufrieden du eigentlich sein müsstest.
Ich bin ja jetzt 30, und das heißt, in meinem sozialen Umfeld habe ich jetzt auch so Mama-Themen, und da fällt mir auf, wie viele Regeln es gibt, was Kinder bekommen betrifft, und auch so Regelungen, ob du verheiratet bist oder alleinerziehend. Und als Alleinerziehend hast du übelst viele Nachteile.
Aber da können wir mal eine gesonderte Folge machen, sonst sonst springen wir hier im Podcast wieder ganz wild hin und her. Aber
wir
das
sind
ist,
echt so kleine Springer.
Ja, voll. Ist auch super interessant, aber das wäre auch eine gesonderte Folge wert, auf jeden Fall auch mal über soziale Arbeit und alleinerziehende Mütter zu sprechen, weil das ist nämlich auch übel schwierig, da den passenden Job zu finden.
Ja, genau. Ja. Aber was glaubst du, also worauf kommt es wirklich an? Was können wir jetzt tun, um da entgegenzuwirken, außer vielleicht in Kommunikation zu bleiben? Gibt es da, man fühlt sich ja auch immer schnell machtlos, auch als Fachkraft, als sozialarbeitende Person. Man hört es immer wieder aus der Community, so, macht das überhaupt alles Sinn? Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Die ganzen Themen beschäftigen mich, dann habe ich noch so andere Klienten und Klientinnen, die ihre Themen mitbringen, wo auch schnell Überforderung eintritt. Was können wir irgendwie tun, um dem entgegenzuwirken?
Also, das, was ich tun kann, ist das, was ich mache eigentlich. Ich setze mich in irgendwelche Streams, ich setze mich in irgendwelche Podcaste, ich mache Instagram etc. Ich bin auf Social Media aktiv und versuche, mit dem Finger auf Ungerechtigkeiten zu zeigen und dafür eine Awareness zu schaffen, einfach mehr Sichtbarkeit zu haben, auch auf die Wichtigkeit unseres Berufes. Und am Ende des Tages ist es das Richtige zu wählen. So, das sind die Sachen, die mir ad hoc einfallen würden. Und natürlich seinen Alltag, in seinem Alltag trotzdem noch offen zu bleiben und trotzdem im Austausch zu sein. Und das alles hat natürlich seine Grenzen. Und ich finde, marginalisierte Gruppen sind da auch gar nicht in der Pflicht. Aber das schon Leute, die auch sehr viele Privilegien haben, auf Themen aufmerksam machen, wo Menschen sind, für Menschen, die nicht so viele Privilegien haben. Ich denke, das ist so ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen, aber das wäre jetzt zumindest das, was mir erstmal einfallen würde.
Ja, dadurch, dass wir Social Media machen, haben wir natürlich nochmal eine andere Plattform. Es gibt aber auch viele Menschen, die ja gar nicht ja so in dem Sinne auf Social Media unterwegs sind, um da so auf Themen aufmerksam zu machen.
Ja, aber man kann ja trotzdem anfangen.
Ja.
Also guck dir die Sozi-Gang an, wie viele Menschen bereit sind, Content zu machen, und keiner muss Content machen, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit.
Ja, voll.
Und wenn du es nicht über Social Media machen willst, kannst du es in deinem Freundeskreis machen, in deinem Bekanntenkreis, und dann nicht müde werden, wenn Onkel Jochen wieder was von irgendwelchen Geflüchteten erzählt, die aus Deutschland wegbleiben sollen, dass man da nicht müde wird und dass man da klare Kante zeigt und dass man für sich seine Grenzen und seine Prinzipien auch einstellt.
Ja, das hast du richtig gut gesagt.
Rede. Aber was, also warum bist du so verwundert, dass ich das richtig gut gesagt habe?
Nee, ich finde, das ist gut ausgedrückt einfach, weil es das ist, worum es geht. Und man ja immer schnell in diesem Ohnmachtgefühl ist und bringt alle nichts und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Aber letztendlich ist es genau das, so mit anderen zu sprechen, offen zu sein, finde ich sehr wichtig. Weil das ist genau das, was gegen diese Spaltung wirkt, und unterstützend irgendwie unterwegs zu sein, so, und keine Ahnung, auch in der Nachbarschaft oder so, also auch miteinander zu sprechen, zu gucken, irgendwie ist in der Nachbarschaft alles gut oder kann man irgendwie da nochmal zusammenkommen oder weiß ich nicht, also im Kleinen Ehrenamt zu machen, solche Sachen, um da einfach aktiv zu bleiben und ja, seine Haltung und seine Werte zu vertreten.
Safe. Ja. Voll, rede. Aber ja, das ist so. Also ich glaube, sich immer mal wieder bewusst zu machen, dass alles ja auch im Kleinen anfängt, dass die Veränderung auch mit einem selber anfängt, vor allen Dingen.
Ja, und dass man da auch standhaft bei sich selber bleibt. Und gerade hatte ich einen Gedanken, jetzt habe ich ihn verloren. Ach so, ja, und ich glaube, man verliert sich schnell in diesem Thema, wenn man sich damit beschäftigt, weil es auch einfach ein ultra krasses Thema ist und besorgniserregend. Und gleichzeitig aber auch sich Momente zu nehmen, um nicht darüber nachzudenken. So, und wie du gesagt hast, jetzt sein Kaffeemoment war das Fahrradfahren, so, und wirklich einfach das Fahrradfahren zu genießen, weil wir leben auch irgendwie alle nur einmal und wir müssen auch schöne Momente genießen können, ohne diesen Druck, den wir haben, der manchmal vielleicht kaum erträglich ist.
Da hast du recht. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten.
Warum reagierst du jetzt so?
Wie denn?
Du guckst mich schon wieder so schräg an.
Ja, ich guck nicht schräg, das ist einfach nur so. Wir sagen die ganze Zeit, dass so jeder bei sich selbst anfangen muss und die Leute laut sein sollen. Und dann sagst du, die sollen auf sich selber achten. Leute, achtet nicht auf euch selber. Geht einfach mal raus auf die Straße und seid mal ein bisschen laut.
Ja, aber wie gesagt, du kannst ja auch Fahrrad fahren und trotzdem präsent sein.
So. Ja, das war ein Spaß. Ja. Ich wollte dich nur ein bisschen hops nehmen. Ja, nein, Leute. Ja, nein, Leute, natürlich achtet auf euch. Das meinte ich auch mit Grenzen. Guckt auf eure eigenen Grenzen. Geht nicht über eure Grenzen. Egal in welchem Bereich, wenn ihr zieht eure Grenzen, sei es im familiären Bereich, sei es im Bereich
Beziehung,
Arbeit, alle diese Bereiche, zieht eure Grenzen, und wenn es nicht geht, geht nicht.
Ja, voll.
Okay, ich würde sagen, das war erstmal schon chillig. Hast du denn noch ein Thema, oder? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Themen abgefrühstückt. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon sitzen in der Podcast-Folge.
Ich habe nicht am Anfang auf die Uhr geguckt, aber 25 Minuten haben wir safe. Ich würde sagen, so eine gute halbe Stunde.
Okay.
Wir können auch ins Ranking gehen.
Okay, willst du ins Ranking gehen?
Ich will ins Ranking gehen.
Okay, dann let's go.
Oder brauchen wir noch ein Fazit?
Nee, ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, ist schon sehr gut, kann man sehr gut als Fazit nehmen, würde ich sagen.
Ja, ich habe ein Ranking vorbereitet,
okay,
weil ich ja organisiert bin.
Ja, ich hätte keins vorbereitet. Ich war gerade ein bisschen froh, dass du gefragt hast.
Ja, ist ja klar, dass du keins vorbereitet hast, weil du bist ja nicht dran. Du musst ja gar nicht vorbereiten.
Ja, deswegen
habe ich... Das war dir bestimmt vorher klar.
Ja, das war mir vorher klar.
Ja, ja. Also, unser Ranking. Mit wem würdest du einen Kaffee trinken gehen?
Ja.
Wer sollte auf gar keinen Fall dein Chef oder deine Chefin sein?
Ja.
Und mit wem möchtest du unbedingt einen 24-Stunden-Dienst machen?
25 Stunden.
25 Stunden. Oder vielleicht auch nur einen Tagdienst. Mitgebracht haben wir Tom Kaulitz.
Ja.
Günther Jauch.
Ja.
Und Anke Engelke.
Stark. Also, mit wem würde ich einen Kaffee trinken gehen?
Mhm.
Einen Kaffee trinken gehen würde ich mit Günther Jauch.
Mhm.
Ich glaube, der hat viel zu erzählen. Ich glaube, ist eine interessante Persönlichkeit. Würde ich gerne mehr erfahren.
Günther Jauch ist übrigens der beliebteste Moderator.
Ist auch ein sehr sympathischer Moderator.
Ja, voll. Und dann haben wir noch Tom Kaulitz und Anke Engelke.
Wer ist Tom Kaulitz nochmal? Also wer von den beiden ist das?
Nicht der Sänger, der mit Heidi Klum zusammen ist.
Das ist Tom?
Ja. Mit den langen braunen Haaren.
Was ist nochmal die Option, die ich jetzt habe noch?
Wer sollte nicht dein Chef oder deine Chefin sein und mit wem willst du einen Dienst machen?
Mit dem würde ich einen Dienst machen.
Ja, chillig.
Und Anke Engelke sollte nicht meine Chefin sein, weil ich glaube, ich müsste dann die ganze Zeit nur lachen, weil ich es schon extrem witzig finde.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, ein Dienst mit ihr wäre auch ziemlich cool.
Wäre auch ziemlich cool, ja. Aber meine Chefin sollte sie trotzdem nicht sein.
Ja, schön. Dann sind wir durch für heute.
Dann sind wir durch.
Meinst du, wir nehmen nächste Woche wieder auf? Was sagt unser Organisationstalent?
Keine Ahnung, müssen wir gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
Ja, und Leute, wenn wir nicht jede Woche kommen, dann kommen wir auf jeden Fall alle 2 Wochen, also spätestens.
Nein. Die müssen sich überhaupt nicht dran gewöhnen, dass wir alle 2 Wochen. Wir kommen
ziehen
hier.
Ziehen wir durch?
Wir ziehen durch jeden Montag.
Ja, okay, wir ziehen durch, Leute. Wir sehen uns nächste Woche.
Ja, Mann, auf jeden Fall, bis dahin.
Ciao.
Achso, nee, bevor wir das vergessen, ihr dürft unseren Podcast natürlich auch sehr gerne bewerten, weiterempfehlen und ein paar Sterne da lassen, wo ihr es lassen könnt.
Ja.
Wir freuen uns über euren ganzen Support.
Danke.
Danke.
Ciao.
Ciao.